Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Herzlich willkommen. Für eine Entwarnung sei es zu früh, so der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Aber die neuen Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie scheinen zu wirken. Wir bringen sie auf den neuesten Stand der Dinge. Viele Flüge sind in der Corona-Krise gestrichen. Viele Urlauber sind oft auf das Rückholprogramm der deutschen Regierung angewiesen, in Neuseeland zum Beispiel. Wie die EU-Außenminister die Rückholprogramme besser koordinieren wollen, auch dazu gleich mehr. Und weil weltweit der Flugverkehr fast zum Erliegen gekommen ist, suchen die Airlines nach staatlichen Hilfen. Auch die Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung und auch das ist ein Thema dieser Sendung. Die Corona-Krise hat Millionen Menschen ins Homeoffice geschickt. Darum geht es im Hintergrund. Zu Hause im Büro, der Siegeszug der Heimarbeit. Homeoffice in der Corona-Krise, das kennt die Bundeskanzlerin. Angela Merkel erging es in den vergangenen 2 Wochen nicht anders als Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wegen eines Corona-Verdachts, der sich aber nicht bestätigt hat. Und damit konnte Angela Merkel heute wieder zurück an ihren Schreibtisch im Bundeskanzleramt. Was ihr die Rückkehr versüßt haben wird, das sind die Zahlen des aktuellen Deutschlandtrends. Darin äußerten sich die Befragten mit ihrer Arbeit so zufrieden wie noch nie in dieser Wahlperiode. Auch Finanzminister Scholz und überhaupt das Krisenmanagement der Bundesregierung bekommen darin viel Lob. Die Angst vor dem Coronavirus beschäftigen die Menschen. Die Auflagen zur Bekämpfung prägen den Alltag und sie zeigen erste Erfolge. Aus Berlin berichtet Gudula Geute.
Es gibt verschiedene Messzahlen für die Entwicklung der Corona-Infizierungen in Deutschland und mehrere weisen darauf hin, dass die Maßnahmen zur Eindämmung Wirkung zeigen. Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, kurz RKI, nennt auf Nachfrage am Morgen in seiner regelmäßigen Pressekonferenz eine, die zeigt, das bisher exponentielle Wachstum verlangsamt sich. Schon seit mehreren Tagen stecke ein Mensch im Schnitt nur einen weiteren an. Er hoffe, betont Wieler, dass die Rate weiter sinke. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht am Morgen von einem leicht positiven Trend.
Die Kurve flacht leicht ab. Das heißt, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, beginnen zu wirken.
Als Signal der Entwarnung wollen das aber beide nicht gewertet wissen. Im Gegenteil, so der Präsident des RKI.
Wir stehen am Anfang dieser Epidemie und wir dürfen jetzt mit diesen Regeln nicht nachlassen, um die Zahl der Neuinfektionen maximal reduzieren zu können.
Wie erwartet steigt die Sterberate von 0,8 auf 1,2. Weil immer mehr Patienten in stationärer Behandlung seien, werde die Rate weiter steigen, sagt Lothar Wieler voraus. Er mahnt, weiter streng die Regeln zu beachten, Abstand zu halten, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Deshalb sollte dort, wo es nötig ist, die Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht werden. Oder sollten in Zügen und S-Bahnen mehr Waggons eingesetzt werden.
Wie die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern, so zeigt sich auch der RKI-Präsident zurückhaltend, was Gesichtsmasken für jedermann betrifft. Da geht es nicht um die, die für Pflege und Medizin einsetzbar sind und die auch den Träger schützen, sondern um den sogenannten Spuckschutz, der vielleicht andere schützt. Wieler warnt vor dem Gefühl falscher Sicherheit und vor falschem Gebrauch.
Damit diese Stoff-, Textil- oder Behelfsmasken funktionieren, ist ganz wichtig, dass diese Maske richtig sitzt, also eng anliegt. Sie muss nach Durchfeuchtung gewechselt werden. Und wichtig ist, beim Tragen der Maske dürfen Sie sich nicht ständig anfassen oder zurechtzupfen, denn dann fassen Sie sich ins Gesicht.
Professionelle Schutzmasken bleiben rar, das betrifft auch Alten- und Pflegeheime. Man arbeite mit Hochdruck daran, beteuert im Deutschlandfunk der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus. Und er verteidigt das strikte Besuchsverbot in diesen Einrichtungen, auch wenn bei der Umsetzung Augenmaß und Menschlichkeit walten sollten. Er weist darauf hin,
dass gerade in Sterbeprozessen es möglich sein muss, diese Menschen nicht alleine zu lassen und alles dafür zu tun, dass sie am Ende ihres Lebens dann auch durch ihre Liebsten, ihre Angehörigen, denn dann begleitet werden können.
Für die Pflege in Heimen und auch zu Hause, so fürchtet der Pflegebeauftragte, könnten demnächst mehr Pflegekräfte aus Osteuropa fehlen. Dann müsse Entlastung geschaffen werden. Westerfellhaus äußerte die Befürchtung, dass manche über Ostern in ihre Heimatländer fahren und dann bei der Familie bleiben könnten. Auch wenn rechtlich geregelt sei, dass die, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland hätten, zurückkehren könnten und an der Grenze auch durchgelassen würden. Dafür gäbe es Verträge mit Nachbarstaaten wie Polen. Deutschland könnte sein eigenes Grenzregime unterdessen verschärfen. Das Bundesinnenministerium bestätigte grundsätzlich, dass sich das sogenannte kleine Corona-Kabinett am Montag mit der Ausweitung von Binnengrenzkontrollen sowie mit einer Quarantänepflicht befassen will. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer auf strengere Einreisebedingungen auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Belgien und den Niederlanden dringe. Seit Mitte März dürfen Ausländer an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur einreisen, wenn sie einen Wohnsitz oder etwa als Berufspendler einen triftigen Grund haben. Oder für den Warenverkehr. Im Raum steht auch eine zweiwöchige Quarantänepflicht für Menschen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen. Zuständig wäre da das Gesundheitsministerium. Die FDP dringt für solche Maßnahmen auf die Beteiligung des Parlaments. Bereits entschieden ist dagegen eine ganz andere Maßnahme, die schon in den vergangenen Tagen angekündigt wurde. Beschäftigte, die wegen der Corona-Krise vom Arbeitgeber eine Prämie bekommen, müssen darauf weder Steuern noch Sozialversicherung zahlen. Das gilt zwischen März und Dezember für Beträge bis 1.500 Euro. 100%iger Einsatz solle 100%ig belohnt werden, befand Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Aus Berlin war das ein Bericht von Gudula Geuter. Die deutsche Regierung ist dabei, gestrandete Urlauber in aller Welt einzusammeln und sie nach Hause zu bringen. So sind gerade Touristen aus Neuseeland auf dem Weg Richtung Frankfurt am Main. Weitere Flüge sollen folgen. Insgesamt seien bislang 194.000 deutsche Touristen zurückgebracht worden, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas nach Beratungen mit seinen 26 EU-Amtskollegen. Verabredet haben die Minister, dass die EU-Staaten bei der Rückholung von im Ausland gestrandeten Urlaubern künftig enger zusammenarbeiten. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
Rund 600.000 europäische Staatsbürger haben sich zu Beginn der Corona-Krise in Botschaften und Konsulaten außerhalb der EU registrieren lassen und um Unterstützung bei der Rückkehr in ihre Heimat gebeten. Immerhin 350.000 wurden bereits zurückgebracht. Das heißt, eine Viertelmillion befindet sich noch immer über die Welt verstreut und wartet auf Heimreise. Die Mitgliedstaaten arbeiten hier inzwischen aber enger zusammen. Und EU-Institutionen leisten Unterstützung in konsularischen Fragen, bei Landegenehmigungen und dergleichen mehr. Etwa 10.000 Bürger wurden über den Zivilschutzmechanismus der EU zurückgebracht. Das heißt, hier trägt die EU auch den größten Teil der Kosten. Nach der Repatriierung aus den stärker frequentierten Urlaubsgebieten wendet man sich nun in einer zweiten Welle den komplizierteren Fragen zu.
Es wird auch Fälle geben, wo jemand im kolumbianischen Urwald ist oder auf den Philippinen auf einer Insel sitzt, wo aufgrund der Ausgangssperre keinerlei Fortkommen mehr möglich ist. Um diese Fälle kümmern wir uns auch, aber wir können natürlich nicht garantieren, dass jeder Einzelfall gelöst wird.
Ein weiterer Schwerpunkt beim Kampf gegen das Coronavirus ist die Hilfe für Staaten außerhalb der EU, nicht nur in der nächsten Nachbarschaft wie auf dem Balkan oder in der Ukraine, sondern auch in Afrika, wo die medizinischen Voraussetzungen noch weitaus schwieriger sind.
Their problems will be also our problems.
Ihre Probleme werden auch unsere Probleme sein, mahnte der hohe Beauftragte Josep Borrell. Wir können diese Pandemie nicht zu Hause lösen. Das Problem wird nicht bewältigt sein, wenn es nicht überall bewältigt ist.
It will not be solved if it is not solved everywhere.
Außerdem ist der Kampf gegen gezielte Desinformation im Zusammenhang mit der Corona-Krise zu einem der wichtigsten Aspekte in der Außenpolitik geworden. Man werde dagegen weitaus offensiver vorgehen als bisher, so der deutsche Außenminister Heiko Maas. Die Bürger dürften gerade in einer solchen Krise nicht das Vertrauen in die demokratischen Institutionen verlieren.
Wir stellen fest, dass es gezielte Desinformationskampagnen gibt, auch zulasten der Europäischen Union, aber auch Europa insgesamt. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir die gesteuerte Verbreitung von Fake News viel offensiver bekämpfen wollen.
Dazu soll auch gehören, dass die vor einigen Jahren im Auswärtigen Dienst der EU eingerichtete Taskforce East Stratcom enger mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, um gezielte Desinformation aufzudecken und sie den Tatsachen gegenüberzustellen. Die Taskforce wurde nach Beginn des Ukraine-Krieges und einer ersten Welle von Desinformationskampagnen aus Russland eingerichtet und inzwischen auch auf andere Länder erweitert. Auf der Webseite EU versus Disinfo veröffentlicht und aktualisiert sie dazu bereits jetzt täglich entsprechende Berichte.
Das war ein Bericht von Bettina Klein. Hat Viktor Orbán den Bogen überspannt, dass sich der ungarische Ministerpräsident mit beispiellosen Sondervollmachten ausgestattet hat, um Ungarn durch die Corona-Krise zu steuern? Das stößt international auf Kritik. Politiker in Deutschland und in der EU spielen nun mit dem Gedanken, dem Land EU-Gelder zu entziehen. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
Leicht haben es die EU-Partner in den vergangenen Jahren nicht gehabt im Umgang mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Aber jetzt mehren sich die Anzeichen, dass der Geduldsfaden allmählich reißt. In einer Erklärung einer Mehrheit von EU-Ländern, unter ihnen Deutschland, Italien und die Niederlande, zeigen sich diese beunruhigt über das Notstandsgesetz, mit dem sich Ungarns Regierung auf unbefristete Zeit mehr Vollmachten verschafft hat und dabei kaum vom Parlament gestoppt werden kann. In einem Interview mit der Zeitung Die Welt äußerte sich Europastaatsminister Michael Roth besorgt. Es sei der Bevölkerung nicht zu erklären, dass Staaten einen Teil ihrer öffentlichen Investitionen mit EU-Geld finanzieren und dann die Prinzipien der EU verletzen. Am Rande der Videokonferenz der EU-Außenminister ist auch Bundesaußenminister Heiko Maas deutlich geworden.
Dass wir Länder, in denen die gegenwärtige Situation genutzt wird, um Rechte einzuschränken, dass wir das nicht für akzeptabel halten. Nicht nur wir sehen das, auch viele andere Länder sehen das so. Und deshalb ist es richtig, dass die EU-Kommission prüft, ob die derzeit getroffenen Maßnahmen mit dem Europarecht überhaupt noch vereinbar sind.
Allerdings ist in Brüssel auch zu hören, dass der EU-Kommission möglicherweise rechtlich doch die Hände gebunden sind. Hintergrund ist, dass das Parlament in Ungarn formal die Vollmachten aufheben kann. Da die Regierungsfraktion von Fidesz die absolute Mehrheit hat, gilt es allerdings als unwahrscheinlich, dass sie sich der Regierung querstellt. Nicht auszuschließen ist, dass die EU-Kommission einschreiten kann, sobald auf Grundlage der neuen Notstandsregeln unverhältnismäßige Maßnahmen ergriffen werden. Mit Blick auf die Situation in Ungarn hofft Bundesaußenminister Maas auch, dass der neue EU-Haushalt 2021 bis 2027 finanzielle Sanktionen gegen Staaten ermöglichen wird, die es mit dem Rechtsstaat nicht ernst nehmen.
Dass wir die Nichteinhaltung von Grundrechten innerhalb der Europäischen Union, dass diese auch finanzielle Auswirkungen haben muss. Denn nur so wird es uns möglich sein, auch mit dem notwendigen Druck dafür zu sorgen, dass in allen Staaten Grundwerte und Grundrechte eingehalten werden.
Ebenso mehren sich die Forderungen innerhalb der christdemokratischen Europäischen Volkspartei EVP, die die größte Fraktion im Europaparlament stellt, dass Orbáns Fidesz-Partei ausgeschlossen werden sollte. Bisher ist sie nur suspendiert. 13 Mitgliedsparteien haben das in einem Brief an den EVP-Vorsitzenden Donald Tusk gefordert. Unter ihnen fehlt die CDU-CSU. Inzwischen gibt es auch eine Antwort von Ministerpräsident Orbán an die EVP. Darin sagt er, dass er mit Corona alle Hände voll zu tun hätte, wörtlich: "With all due respect, I have no time for this." Bei allem gebotenen Respekt, ich habe keine Zeit dafür.
Soweit Paul Vorreiter. Deutschland ist im Krisenmodus und das wollen nach Informationen des Bundesinnenministeriums rechte Gruppierungen ausnutzen. Anlass dazu sind Beobachtungen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, wo Waffen und Munition aus Verstecken geholt wurden. Markus Pindor kennt die Details.
Die Sicherheitsbehörden beobachten derzeit eine Zunahme rechtsextremer Aktivitäten im Zuge der Corona-Krise. Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundesinnenministeriums setzten die Obleute des Innenausschusses davon in Kenntnis. Demnach bereiten sich rechtsextreme Mitglieder sogenannter Prepper-Gruppen auf einen angeblich bevorstehenden Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung durch die Corona-Krise vor. In mehreren Bundesländern sollen sie Waffen und Munition aus Verstecken geholt haben. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt. Teile der extremen Rechten hätten sich auf genau solche Situationen vorbereitet und könnten mit Anschlägen aktiv werden, erklärte die linken Innenexpertin Martina Renner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Konstantin Kuhle sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
Die Corona-Krise löst ja momentan in der Bevölkerung ein hohes Maß an Verunsicherung aus und es besteht Grund zur Sorge, dass Rechtsextremisten diese Verunsicherung ausnutzen für Desinformation, aber auch für Vorbereitungshandlungen mit Blick auf Straftaten.
Die Hoffnung auf bürgerkriegsähnliche Zustände ist fester Bestandteil rechtsextremer Putschfantasien. In einem imaginierten gesellschaftlichen Chaos sollen die verhassten etablierten Strukturen in Politik und Gesellschaft beseitigt werden. Deswegen sind viele dieser potenziellen Gewalttäter auch waffenfixiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat seinen Blick auf die rechtsextreme Szene deutlich geschärft. Spätestens mit dem Amtsantritt des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang vor anderthalb Jahren steht der Rechtsextremismus hoch auf der Prioritätenliste der Verfassungsschützer. Auf dem rechten Rand ist der Trend zur mentalen und tatsächlichen Militarisierung unverkennbar. Die Sicherheitsbehörden gehen derzeit von einer Zahl von 12.700 gewaltorientierten Rechtsextremisten aus. Tendenz steigend. Noch vor zwei Wochen ist eine etwa 140 Mitglieder starke Gruppe von sogenannten Reichsbürgern ausgehoben und verboten worden. Grundlage für dieses Verbot war eine Materialsammlung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Im Februar war die sogenannte Gruppe S dingfest gemacht worden. Sie hatte Anschläge auf 10 Moscheen geplant, mit dem Ziel, damit Unruhen auszulösen. Konstantin Kuhle hält es für unabdingbar, den Fahndungsdruck auf die Rechtsextremisten beizubehalten und noch zu verstärken. Fragezeichen sieht er noch bei der Ausstattung der Sicherheitsbehörden.
Deswegen müssen die neu geschaffenen Stellen im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus jetzt zügig besetzt werden und wir müssen an dem Vollzugsdefizit arbeiten. Rechtsextreme Gruppierungen müssen konsequent entwaffnet werden und offene Haftbefehle müssen vollstreckt werden. Es kann nicht sein, dass hier eine dreistellige Anzahl offener Haftbefehle im Bereich Rechtsextremismus nach wie vor besteht.
Weder das Bundesamt für Verfassungsschutz noch das Bundeskriminalamt oder die Behörden der Länder seien bereits auf dem nötigen Ausstattungsniveau, so Kuhle. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Bundestag 600 neue Stellen für den Verfassungsschutz und das BKA zur Bekämpfung des Rechtsextremismus genehmigt.
Wie lange geht das noch gut? Die Corona-Krise hat die Autohersteller hart getroffen. Viele Fabriken bleiben vorübergehend geschlossen und nach dem Marktabsturz in China sind im März nun auch die Absätze in Deutschland eingebrochen. Um 38% gingen die Neuzulassungen im vergangenen Monat zurück. Das lässt die Autobranche mit Sorgen in die Zukunft blicken. Sie hofft auf Zugeständnisse und auf weniger strenge Umweltauflagen. Mehr dazu von Uschi Götz.
Werden die Menschen nach der Krise und mit der Ungewissheit um den eigenen Arbeitsplatz als erstes nach Nudeln und Toilettenpapier wieder ein Auto kaufen? Das fragt Gerhard Wolf, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. In einer gestern vorgestellten Kurzstudie schlägt Wolf eine befristete Verschiebung der CO2-Flottenziele vor, die seit Beginn dieses Jahres gelten. Es könne nicht sein, dass der Staat Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen anbiete und die Hersteller gleichzeitig Milliarden nach Brüssel zahlten.
Die Industrie muss ihr Flottenziel im Durchschnitt von 130 Gramm CO2 pro Kilometer auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer reduzieren. Von daher stellt sich die Frage, ob man nicht an dieser Stelle mal für ein, zwei Jahre diese Strafzahlungen aussetzt oder ob man diese CO2-Ziele befristet verschiebt oder ob man vielleicht auch ein Bonussystem einführt, diejenigen, die ohnehin schon vielleicht da viel weiter sind und diese Ziele eher erreichen können, dass man die mit einem entsprechenden Bonussystem unterstützt.
Man solle die Krise nicht nutzen, um an den CO2-Zielen zu rütteln, zitiert die Stuttgarter Zeitung Daimler-Chef Ola Källenius. Vielmehr empfiehlt er, die Bundesregierung solle sich Gedanken über Kaufanreize nach der Krise machen. Ähnlich äußerte sich vor wenigen Tagen auch Südwestmetall-Chef und VDA-Vorstand Stefan Wolf. Er regte für die Zeit nach der Krise ein Förderprogramm für Autos mit reinem Verbrennerantrieb an. Vor allem in Baden-Württemberg geht es in der Automobilindustrie nun darum, die Krise zu überstehen.
Wir haben jetzt entschieden, um auch diese Eindämmung hier zu unterstützen, dass wir in die Kurzarbeit gehen.
In einer Videobotschaft wandte sich Daimler-Chef Källenius vor wenigen Tagen an die rund 170.000 Beschäftigten. Schon vor der Corona-Krise war Daimler extrem angeschlagen. Im Februar musste Källenius einen dramatischen Gewinneinbruch verkünden. Strafzahlungen etwa und die Transformation sind zwei von mehreren Gründen, weshalb der Premium-Hersteller strauchelt. Längst ist ein Sparpaket geschnürt, zu dem auch der Abbau von Stellen gehört. Je nach Standort werden nun 70-95% der Beschäftigten in Kurzarbeit gehen. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.
Also unverhältnismäßig viele zum Vergleich zur Krise eben 2008 und 2009, wo man ja vielleicht nur 40% der Beschäftigten in Kurzarbeit gehabt haben.
Vor allem global agierende Zulieferer wie Bosch, ZF, Mahle und Elringklinger haben ihren Sitz im Südwesten, ebenso über 1.000 kleine und mittelständische Zuliefererunternehmen. Überproportional viele Zulieferer in Baden-Württemberg hingen am Antriebsstrang. Das habe gerade jetzt weitreichende Konsequenzen, ist der Industriesoziologe Martin Schwarz-Kocher vom IMO-Institut Stuttgart überzeugt.
Vor der Krise standen wir vor einem großen Strukturwandel. Diese betriebswirtschaftlichen Belastungen der Corona-Krise werden höchstwahrscheinlich dazu führen, dass diese strukturellen Veränderungen noch beschleunigt werden und im Rahmen des Krisenhandelns der Corona-Krise auch strukturelle Veränderungen mit umgesetzt werden.
2019 hätten sich die Zulieferer um die letzten verbleibenden Produkte im Bereich Verbrennungsmotoren gestritten. Dies habe zu einem extremen Preisverfall geführt. Ebenso seien viele Produktionen ins osteuropäische Ausland verlagert worden.
Und diese Bedrohung wird natürlich jetzt durch die Verschärfung der betriebswirtschaftlichen Situation der Unternehmen nochmal verschärft. Deshalb mache ich mir da die größten Sorgen um die Frage, wie viel Produktionsarbeit im Zuliefererbereich wir nach der Krise tatsächlich nachhaltig sichern können.
Über die Nöte der deutschen Autoindustrie berichtete Uschi Götz. Die Corona-Krise trifft auch die Luftverkehrs- und Reisewirtschaft hart. Weltweit ist der Flugverkehr fast zum Erliegen gekommen. Airlines und Flughäfen suchen weltweit nach staatlichen Hilfen. Für die Lufthansa stellt sich gerade die Frage, ob sie zurück in den Schoß des Staates kehren will. Die Verhandlungen laufen, eine Entscheidung wird nächste Woche erwartet. Zum Stand der Dinge Mischa Erhardt.
Wie genau eine Staatshilfe für Deutschlands und Europas größte Fluglinie aussehen könnte, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Auch nicht, ob es sich bei diesem staatlichen Rettungsanker um Kredite oder auch eine mögliche Staatsbeteiligung an dem Konzern handeln könnte. Dass die Lufthansa aber, wie viele andere Fluglinien auch, Hilfe brauchen wird, das steht wohl außer Frage.
Ja, die Lage ist schon sehr ernst. Also ich glaube, so eine schlimme Krise hat die Lufthansa wahrscheinlich tatsächlich in ihrer Geschichte noch nicht erlebt. Also von daher ist es schon eine sehr schlimme Krise, in der sich jetzt die ganze Luftfahrt und auch die ganze Tourismusindustrie befindet.
Sagt Yvonne Ziegler, Professorin für Luftverkehrsmanagement an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt. Ein Sprecher des DAX-Konzerns bestätigte lediglich, dass die Lufthansa mit staatlichen Stellen, aber auch mit der staatseigenen KfW-Förderbank in engem Austausch stehe, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Wegen der grassierenden Corona-Pandemie herrscht quasi Stillstand in der Luftfahrtbranche. Und das dürfte auch noch eine Weile andauern.
Die Erfahrungen aus den vergangenen Krisen zeigt, dass ein solcher Einbruch in der Luftverkehrswirtschaft einige Zeit Erholung benötigt,
sagte gestern der Chef der deutschen Flugsicherung Klaus-Dieter Scheuerle. Die Lufthansa bietet aktuell nur noch rund 5% ihrer sonst üblichen Leistungen an. 700 der rund 760 Flugzeuge des Konzerns sind an Flughäfen Europas am Boden geparkt. Der Konzern betreibt Fluggesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. In jedem dieser Länder stehen die Lufthansa oder deren Töchter mit den Regierungen in engem Austausch, um mögliche Brücken über das Tal der Krise auszuloten. Im Gegensatz zu anderen europäischen Fluglinien wie Air France, KLM oder Alitalia aber steht die Lufthansa insgesamt noch vergleichsweise stabil da, meint Yvonne Ziegler.
Aber trotzdem, die Lufthansa hat ein bisschen den Nachteil, dass sie natürlich auch eine sehr große Airline ist mit einer sehr großen Infrastruktur, die natürlich auch Geld kostet und auch natürlich Personalkörper. Das heißt, endlich kann so eine eigentlich gesunde Airline dann so eine Krise auch nicht alleine durchstehen.
In dieser Woche erst hat die Lufthansa angekündigt, für rund 87.000 ihrer Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt zu haben oder dies noch tun zu wollen. Der Konzern hat zudem die Dividende gestrichen und Managergehälter gekürzt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte vor wenigen Tagen in einem Interview, dass er eine Mehrheitsbeteiligung des Staates an der Lufthansa aber ausschließt. Es ginge auch bei möglichen Staatshilfen darum, die unternehmerische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit zu erhalten. Unterdessen steht auch die Zukunft der Lufthansa-Billigtochter Germanwings in Frage. Es gebe für diese Tochter keine Vereinbarung zur Kurzarbeit, sagte ein Sprecher. Der Vorstand prüfe weitere Optionen zeitnah. Gewerkschaften kritisieren das scharf. Der Konzern nutze die schwere Krise aus, um den Konzernumbau voranzutreiben, heißt es etwa bei der Pilotenvereinigung Cockpit. Es ginge jetzt vor allem darum, Arbeitsplätze zu sichern und auf die Schließung von Germanwings zu verzichten.
Staatshilfen für milliardenschwere DAX-Konzerne. Hören Sie dazu auch einen Kommentar ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk in unserer Sendung Der Abend. Im US-Bundesstaat New York gibt es inzwischen mehr als 100.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und die Zahl der Toten sei innerhalb eines Tages um 562 auf fast 3.000 angestiegen, heißt es. Der Ostküstenstaat und die gleichnamige Metropole sind derzeit am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Jan Bösche berichtet.
Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben, für Patienten, aber auch für Ärzte und Pfleger. Der Kampf gegen das Coronavirus zerrt an den Nerven. Laura Jusik, Notfallärztin in New York, beklagte, sie fühle sich wie ein Schaf auf dem Weg zum Schlachter.
Every day when I go to work, I feel like a sheep going to slaughter. My colleagues and I are writing our last will and testament. I'm 28 years old.
Ihre Kollegen und sie schrieben ihre Testamente. Sie sei 28 Jahre alt. New York ist weiterhin am härtesten in den USA von der Corona-Krise betroffen. Nachbarstaat New Jersey folgt an zweiter Stelle. Es fehlt an Schutzausrüstung, Beatmungsgeräten, Krankenhausbetten. New Jerseys Gouverneur Phil Murphy erlaubte seiner Polizei, das nötige Material zur Not zu beschlagnahmen. Die meisten Unternehmen seien zwar hilfsbereit, so Murphy am Morgen bei NPR, aber man müsse jeden Stein umdrehen.
We can't afford not to turn over every stone, and this is another example. Of doing just that.
Der Kampf ums Material sorgt für Ärger zwischen Bundesstaaten und der Bundesregierung von Präsident Trump. Die Katastrophenschutzbehörde ist zwar eingebunden, verteilt ihre Bestände, aber Trump verweigert eine zentrale Rolle. Er sieht die Bundesstaaten als Erste in der Pflicht und spart nicht mit Kritik.
Long before this pandemic arrived, they should have been on the open market just buying. There was no competition. You could have made a great price. The states have to stock up.
Die Bundesstaaten hätten auf dem Markt einkaufen sollen, lange vor der Pandemie. Dann hätten sie gute Preise erzielt. Die Bundesstaaten müssten auffüllen. Trump streitet sich öffentlich vor allem mit Gouverneuren von Bundesstaaten, die von den Demokraten regiert werden. Das sind viele der bevölkerungsreichen Bundesstaaten an den Küsten, die als erste von der Corona-Krise betroffen waren. Jetzt steigen aber auch die Fallzahlen in anderen Bundesstaaten teilweise rasant. Darum haben in dieser Woche weitere Bundesstaaten zögerlich Ausgangsbeschränkungen verhängt. Georgia zum Beispiel. Georgias Gouverneur Brian Kemp begründete das mit einer Erkenntnis, die für ihn offenbar neu war. Infizierte sind ansteckend, auch wenn sie noch keine Symptome zeigen.
Those individuals could have been infecting people before they ever felt bad. Well, we didn't know that until the last 24 hours.
Er habe das erst in den vergangenen 24 Stunden erfahren, obwohl Experten davor schon monatelang warten. Entsprechend kritisch waren die Reaktionen. Die Corona-Krise erschüttert auch das US-Militär. Ein Brennpunkt ist der Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt, der zurzeit im Hafen von Guam liegt. Das Coronavirus breitet sich unter der 4.800-köpfigen Besatzung aus. Kapitän Brett Crozier bat um Hilfe weit über seine direkten Vorgesetzten hinaus. Darum musste er sein Kommando aufgeben. Marinestaatssekretär Thomas Motley warf ihm vor, Panik ausgelöst und unnötig Alarm geschlagen zu haben.
It raised alarm bells unnecessarily. It also created the impression that the Navy was not responding to his questions.
Der Eindruck sei gewesen, dass die Marine nicht reagiere, was sie aber getan habe. Kapitän Crozier verließ das Schiff, gefeiert von der Besatzung. Die Corona-Krise hat auch den Wahlkampf in den USA weitgehend auf Eis gelegt. Mehrere Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen verschoben oder die Frist für Briefwähler verlängert. Die Demokraten verschoben ihren Parteitag von Juli auf August. Unter anderem Kandidat Joe Biden hatte dafür plädiert.
I doubt whether the Democratic Convention is going to be able to be held in mid-July, early July. I think it's going to have to move into August.
Die Demokraten treffen sich dann kurz vor dem Parteitag der Republikaner. Wenn die Corona-Krise dann überstanden sein sollte, dann erwartet die Amerikaner ein heißer Wahlkampfherbst vor den Wahlen im November.
Aus den USA war das Jan Bösche. Die türkische Inszenierung einer neuen Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze vor wenigen Wochen hat mindestens zwei Todesopfer gefordert. Das geht aus dem Bericht der Organisation Amnesty International hervor. Er wurde heute in Istanbul vorgestellt. Darin kritisieren die Menschenrechtler aber nicht nur das Vorgehen der Türkei, sondern vor allem, wie sich Griechenland und die EU verhalten haben. Marion Senker.
Freiheitsentzug, Raub, mindestens fahrlässige Tötungen. Die Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International gegen den griechischen Staat wiegen schwer. Demnach sollen Sicherheitskräfte, zum Beispiel Flüchtlinge, die es von der Türkei in den EU-Staat geschafft hatten, zum Teil brutal zusammengeschlagen und ihnen ihre Wertsachen und gesamten Ersparnisse weggenommen haben. Danach habe man sie zurück in die Türkei gebracht. Der griechische Staat habe außerdem versucht, mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition Menschen überhaupt am Grenzübertritt zu hindern. Das verstößt gegen internationales Recht. Auch das Verhalten der EU wird von Amnesty kritisiert. Sie hätten die Menschenrechtsverletzungen durch ihr Stillschweigen gebilligt. Amnesty fordert, dass Griechenland den Menschen wieder Zugang zum Asylverfahren verschafft. Wegen der Corona-Krise sind die Antragseinrichtungen aber derzeit geschlossen. Das neuartige Virus breite sich derweil auch in den völlig überfüllten Aufnahmelagern aus, heißt es von Amnesty. Dort hätten viele Menschen nicht einmal die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Die EU solle sich deswegen schnell auf eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge in ihren Mitgliedstaaten einigen.
Und das waren aktuelle Informationen in unserer Sendung Der Abend. Nach dem Hintergrund empfehle ich Ihnen noch unsere Kommentare. Aktuelle Berichte, Gespräche und Analysen finden Sie auch in unserer App der DLF Audiothek. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Katrin Michaelsen.